Unsere Tipps für die Formel-1-Saison 2025 und unsere Meinung zu den ersten Folgen Drive to Survive. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Wir sind in Folge 3 der Formel-1-Saison 2025 und ich darf euch ganz, ganz herzlich hier wieder begrüßen. Eine Woche vor Saisonstart, vor dem ersten Rennen in Australien. Ja, treffen wir uns noch einmal, um nochmal richtig die Spannung aufzubauen, um nochmal so über das Geschehen in der Formel-1-Welt zu sprechen und natürlich auch um unsere Tipps und Prognosen für die anstehende Saison in den Äther zu blasen, um uns dann am Ende der Saison entweder damit zu rühmen, was für tolle Formel-1-Orakel wir sind, oder um diese Folge dann wieder zu vergessen und nie wieder darüber zu reden, was wir behauptet hätten. Und dafür habe ich natürlich wieder den Mann, die Legende, der Mythos, Matti. Hallo, Matti.
Hallo. Danke. Tolles Intro.
Ja, gell, fühlst du dich repräsentiert, glaube ich.
Ja.
Ich muss ja sagen, wir sind ja wirklich sehr schlecht darin, unsere Prognosen vom Anfang der Saison am Ende nochmal aufzurollen, um dann herauszufinden.
Sie stimmen einfach zu 100%.
wir dann wirklich richtig gelegen haben. Ich hoffe, das schaffen wir dieses Mal, oder wir können im Laufe der Saison uns erinnern, wenn es schon ein bisschen sich die Machtverhältnisse vielleicht herauskristallisieren, dass wir dann wissen, ob wir, ja.
Eine Sommerpause. Da haben wir eh ein paar Wochen, oder?
Also, ja, wäre gut, dass zur Halbzeit da mal.
Wie weit liegen wir entfernt?
Ja, zu rekapitulieren. aber da würden wir, weiß nicht, haben wir doch, ja, doch, News haben wir sogar auch, eine zumindest, die werden wir, würde ich sagen, auch noch besprechen. Ist jetzt etwas, was wir eh schon eigentlich die ganze Zeit gewusst haben. Dann haben wir heute noch die Tipps natürlich und unsere Meinung zu den ersten Folgen Drive to Survive. Seit 7.3. die Netflix-Doku-Soap quasi über die vergangene Formel-1-Saison ist erschienen. Und ja, aus Zeitgründen, wir nehmen das heute am 8.3. auf, das heißt, wir haben jetzt noch nicht so viel schauen können. Matti 2 Folgen, ich 5 Folgen, also wir können so ein bisschen zumindest den Ersteindruck von uns hier jetzt kundtun. Aber ich würde sagen, wir fangen so mit dieser Formel 1 News an, und das ist nämlich, dass diese Woche ganz offiziell verkündet worden ist, dass ab 2026 ein 11. Team in der Formel 1 an den Start gehen wird. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, dass das verkündet worden ist, weil für mich war das schon ziemlich fix. War das für dich noch eine Überraschung, Matti?
Dass sie jetzt wirklich reinkommen?
Dass Cadillac jetzt wirklich 2026 an den Start geht?
Ja, ich dachte, wir fahren mit 10 weiter, aber es ist okay.
Wirklich? Also, ja. Da hast du die letzte Folge Overtake nicht mehr in Erinnerung. Da haben wir sogar schon drüber geredet, dass sie mit Ferrari-Motoren fahren.
Ja, aber ich dachte, keine Ahnung. Bekannt. Ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung. Es ist, aber im Grunde genommen, es ist mir egal.
Also,
ich weiß nicht, ich habe nicht viel Verbindung zu Cadillac. Ich weiß, sie sind in anderen Motorsportklassen vertreten. Ich bilde mir sogar ein in der Langstrecken.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass in der WC. Dabei.
Ja. Ja, aber ich hab da irgendwie wenig Connection. Die einzige, die ich zu Cadillac tatsächlich habe, ist von einem Freund von mir. Der Papa fahrt dann. Grüße gehen raus, aber das ist meine Connection zu Cadillac.
Ich muss sagen, Cadillac ist für mich als jemand, der Ende der 90er, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so Anfang der 2000er auch viel mit amerikanischen Hip-Hop und amerikanischer Kultur sehr viel mitbekommen hat, ist das für mich schon so ein bisschen ein bisschen mehr verbinde ich mit dieser Marke von so klassischen, ich weiß nicht, so klassische Lowrider-Modelle, Cadillac, das war irgendwie so, ist so ein bisschen ein, weiß ich nicht, das hat so ein bisschen einen, ja, das schwingt sehr viel Amerikanismus mit, finde ich. Mehr noch als wie so Marken wie Ford, die zwar ja wirklich ja, grundauf amerikanisch sind, aber finde ich in Europa auch verbreiteter sind. Cadillac ist ja wirklich etwas, was du in Europa so gut wie nie siehst. Zumindest auf jeden Fall in Österreich nicht. Das ist eher was für komplette Liebhaber der amerikanischen Autos. Die sind riesengroß normalerweise, die älteren Modelle, die berühmten Modelle. Und ja, es versprüht noch, finde ich, einen Vibe, also gerade diesen amerikanischen. Aber ist natürlich für mich nicht wirklich mit Motorsport in Verbindung, weil ich außer der Formel 1 nicht viel für Motorsport jetzt am Hut habe, aber die Cadillac da ja eigentlich nie vertreten war und auch nie ein Thema war. Aber ja, das ist halt diese ewige Geschichte auch mit Andretti, die ist jetzt da dann schlussendlich zu einem Ende gekommen. Und hast du, wenn du schon nicht zu Cadillac eine Meinung hast, hast du zu 11 Teams eine Meinung? Würdest du sagen, zu viel, brauchen sie das alles eigentlich nicht? Oder sagst du, naja gut, auch zwei Plätze mehr für zwei Fahrer mehr könnte nicht schlecht sein?
Ja, ich meine, hatten wir ja schon. Von dem her, ja, weiß nicht, da rollt das Feld ein bisschen mehr auf. Eben, wir haben Fahrer, die leider Gottes keinen Platz in der Formel 1 haben. Vielleicht kriegen die jetzt einen. Zum Beispiel nehme ich jetzt Drugovic. Vielleicht kommt der ja irgendwo unter jetzt. Also von dem her ist es gut. Die Frage ist immer, wie lange dauert es, wenn du eben in die Formel 1 einsteigst. Wir haben jetzt Cadillac, die übernehmen ja praktisch gar kein Team. Die bauen es ja von neu, von null auf. Anders als Audi, die Steak übernehmen. Ist die Frage immer, wie lang. Ich meine, die steigen beide mit 26 ein. Das wird halt ein Zeitalter dauern. Also es ist, gilt natürlich für Cadillac dasselbe wie für Audi. Du wirst da, kommst da nicht einfach rein und hast ein Wunderauto, das auf einmal vorne mitfährt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und das ist eben das Interessanteste. Brauchst du, ich glaube, das wäre auch was, war etwas, was wir letztes Jahr öfter besprochen haben und auch zum Beispiel René öfter betont hat. Brauchst du noch ein Team, das hinten sich hinten anreiht, quasi von der Pace? Brauchst du ja noch ein Backmarker-Team? Keiner geht natürlich mit dieser Erwartungshaltung in diese Formel 1 und keiner denkt, ja okay, wir sind jetzt hier, um uns irgendwie um Platz 8, 9 zu betteln. Ich glaube, das will niemand und Investoren sehen das auch nicht. Also ich glaube, da ist der Anspruch natürlich hoch, aber wie das so mal ist mit Anspruch in der Formel 1, jeder will gewinnen und schlussendlich tun sie immer nur die gleichen vier. Also geschichtlich gesehen würde ich so einem Team jetzt nicht viele Chancen einrechnen, aber du hast natürlich mit GM, also General Motors und Cadillac, da jetzt nicht irgendwie einen Milliardär, der ein Hobbyprojekt startet. Also du hast du schon mit einer Infrastruktur dahinter, die verspricht, dass sie, wenn sie langfristig investiert bleiben, sich auch durchwegs platzieren können. Und ja, dasselbe ist ja auch mit Audi. Also ich habe das Gefühl, wir sehen gerade in der Formel 1 ja eine Blütezeit, sage ich mal, von großen Unternehmen, die sich da platzieren wollen und die da möglicherweise langfristiger da auch investieren. Also ja, solange das Geld vorhanden ist und solange man Shareholder zufriedenstellt und solange die Wertentwicklung der Formel 1 und der Formel 1 Teams so weitergeht, ist es ja quasi ein Anlageprodukt auch, da ein Formel 1 Team zu haben, das zwar Geld kostet, aber ja, die Vermögen bindet, weil wenn du das Team dann gegebenenfalls hochteuer verkaufen kannst oder Investoren an Bord holen kannst, wie Alpine es macht, um auch sich da quer zu subventionieren, ja, warum nicht? Und ja, sportlich werden wir es dann eben sehen. Hoffentlich etwas, wo frischer Wind reinkommen kann und dass man da vielleicht auch mal vorne mitmischt. Aber ja, auch gutes Personal in der Formel 1 ist ja jetzt, sage ich mal, es wächst ja nicht auf den Bäumen, also da brauchst du ja auch die besten Leute. Und ob sie die jetzt holen können als neues Team, sei dahingestellt.
Ja, sehr spannend. Ich bin aber auch sehr gespannt, wenn wir da unser amerikanisches Team jetzt dann haben, was mit Haas passiert. Ich meine, es gab im Winter jetzt ja schon mal Gerüchte, wir haben ja Toyota bei Haas als Sponsor. Und das war mal das Gerücht, dass Toyota vielleicht wieder in die Formel 1 zurück einsteigt und dann vielleicht dieses Team übernimmt. Fände ich auch cool.
Ja, das wäre eben genau das, was wir sagen. Jetzt geht es immer ein bisschen weg dann von diesen Einzelpersonenprojekten, sage ich mal. So wie natürlich Williams, aber auch immer noch Williams ist und jetzt kein Motor, natürlich zig Sponsoren und was Gott was dahinter, aber passiert jetzt nicht auf ein Motorwerk und Sauber auch. Und Sauber ist halt jetzt das, was jetzt quasi eine Ära zu Ende geht. Du hast mit Williams auch noch was. Teams, die natürlich auch immer Probleme hatten, sich zu finanzieren. Ich habe Sauber, dann war es teilweise Alfa Romeo und ja, wenn es dann Haas ist, halt auch noch eins dieser Teams. Und wenn dann Toyota kommt und das übernimmt, ist die Frage, ja, wahrscheinlich auch, wie dringend Gene Haas Geld braucht. Also das könnte auch eine Entscheidung sein.
Ja, aber vielleicht sind die, schauen wir mal, wer da das amerikanische Nummer 1 Team dann ist, 2026.
Genau, das ist natürlich, glaube ich, auch etwas, worum man sich streitet. Dann, wer ist der American Team? Bringt man vielleicht einen amerikanischen Fahrer? mit an Bord, um sich dann noch mehr zu profilieren. Dann hast du natürlich auch noch Red Bull, die, glaube ich, auch mit Ford als Motorenpartner da wahrscheinlich auch sich da vielleicht ein Stück vom amerikanischen Kuchen holen wollen, in Form von Sponsoren etc. Also ja, schlussendlich bringt man diesen Trend, den die Formel 1 sehr hat, mit dieser Amerikanisierung und diesem Schritt auf den amerikanischen Kontinent zu den amerikanischen Fans hin, bringt man das jetzt dann ziemlich konkret auch auf die Strecke, muss man sagen. Also jetzt hast du dann auch wirklich die Teams mit dem Amerika-Fokus und nicht nur die Fans und die sehr vielen Rennen am amerikanischen Kontinent. Ja, wie sich das natürlich entwickelt, das ist 26 Zukunftsmusik. Auf jeden Fall, ich glaube, das nächste Jahr wird ein unfassbar, ja, interessantes Jahr, wildes Jahr, sehr viel Veränderung, so viel wie wir, glaube ich, in den letzten 5 Jahren nicht mehr hatten, von neuen Teams, neuen Identitäten, neuen Motoren etc. etc. Also da wird sich, glaube ich, dann hoffentlich auch viel durchmischen, bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt erstmal bleiben wir noch bei 2025 und bevor wir dann so über Drive to Survive reden, würde ich sagen, reden wir über unsere Prognosen, unsere Tipps für das anstehende Formel 1 Jahr. Wir haben auch bei René nachgefragt, der uns dankenswerterweise seine Prognosen sowohl für den Australien Grand Prix jetzt am Wochenende als auch für die Weltmeisterschaft 2025 zugeschickt hat. Und Matti, weiß nicht, wie du siehst du nach deinen Prognosen ein spannendes Formel 1 Jahr, ein ausgeglichenes Formel 1 Jahr, ein enges?
Ja, ich glaube, die ersten 4 Teams werden eng beieinander sein. Zumindest 2 Teams. Ich glaube, insgesamt werden alle 4 großen Teams genug Rennen gewinnen können. Ich denke, sie sind enger zusammengerückt, als sie es letztes Jahr waren. Ich glaube aber dennoch, dass wir so von diesen ersten 4, dass wir 2x2 haben werden. Ich glaube, dass sich eher Ferrari und McLaren duellieren wird und Mercedes und Red Bull so in dieser Konstellation.
Aber es ist trotzdem, sag ich mal, wir sind jetzt zumindest in diesem Jahr wieder weg von einer dominanten Saison von einem Team. Ich meine, es ist klarerweise eine frühe Prognose, aber ich meine, wir haben es am Ende der Saison letztes Jahr gesehen, wir haben es in den Tests auch teilweise gesehen. Einen Runaway-Weltmeister hast du jetzt nicht auf dem Papier.
Nein, weder bei den Fahrern noch bei den Konstrukteuren. Ich glaube, dass es da doch enger zusammengeht. Aber wie gesagt, ich glaube, dass sich die Weltmeisterschaft einfach Ferrari und McLaren ausmachen werden.
Sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren?
Ja.
Ja, Matti, dann gehen wir doch in Mercedes. Was möchtest du anfangen? Ich meine, wir reden ja jetzt, müssen ja nicht um den heißen Brei herumreden. Wo möchtest du anfangen? Fangen wir mit der Konstrukteur an. Fangen wir mit dem Konstrukteur an. Das ist, glaube ich, so ein bisschen einfacher und für mich persönlich ist auch immer wichtiger eigentlich der Fahrer, der gewinnt, als der Konstrukteur. Das sehen vielleicht 99% des Teams immer anders. bis auf 2 Personen. Aber deswegen heben wir uns mal den Fahrer auf.
Ja, ja.
Möchtest du, sollen wir es von hinten aufrollen so ein bisschen? Mal, hast du?
Können wir auch machen. Da macht es das Ganze spannender.
Genau.
Ich denke, wir haben alle denselben hinten.
Ich mache eine parallel Renés auf, um da abzugleichen. Okay, also ja, ich glaube, letzter Platz sind wir uns alle einig.
Ja.
Das State. Sehen wir sauber.
Ja.
State Kick sauber. Ist wahrscheinlich im Vergleich zum letzten Jahr einfach nicht dieses Wachstum da, oder? Dass man da.
Nein, also ich allein die Tests, also ich wüsste nicht, woher die Pace auf einmal kommt. Man war letztes Jahr so weit weg. Da müssten schon einige Teams wirklich schlechter werden, damit sauber den Schritt er macht nach vorne. Und da reden wir auch nur zum vorletzten Platz.
Also. Das trifft es, glaube ich, auch ganz gut, dass es eben, ja, die anderen Teams einfach schon merkbar besser sind als hier. Und ja, ich glaube, dieser Audi-Wechsel, der ist gut für einen Clean Cut nach der jetzigen Saison. Auch selbst mit Nico und einem vielversprechenden Rookie, glaube ich, ist man. Ich würde sagen, es ist eine bessere Fahrerpaarung als davor, als in der letzten Saison. Aber das bringt da halt, glaube ich, nichts bei einem Auto, das im letzten Jahr so stark abbissen hat im Vergleich.
Ja, ja.
Vorletzter Platz, und da wird es dann schon interessant, weil ich glaube, da gibt es, sage ich mal, so ein Packen an Teams, die sich da um Plätze 6, 7, 8, 9 herum bewegen werden. Wo hast du denn, wen hast du denn auf der 9?
Hey, ich bin ehrlich, ich habe mir schwer getan. Ich habe Haas jetzt auf der 9.
Du hast Haas auf der 9, René hat ebenfalls Haas auf der 9. Und ich muss sagen, ich habe die Racing Bulls auf der 9.
Die sind bei mir Platz 8.
Ja, und ich habe Haas auf 8. Sehen wir es dann eh ungefähr ähnlich. Ich sehe nur bei den Racing Bulls, ja, du hast einen Rookie natürlich drinnen, also bei Haas auch, aber ich habe das Gefühl, bei Haas hast du einen etwas vielversprechenderen drinnen. Und mit Esteban dann auch, sage ich mal, noch einen Spur besseren Fahrer als Yuki. Ich sehe die Fahrerkonstellation bei Haas auf jeden Fall im Vorteil bei den Racing Bulls.
Ja, da gebe ich dir recht.
Und dadurch, man hat gesehen, sie können, es ist möglich, mit diesem Auto gescheit regelmäßig in die Punkte zu fahren letzten Jahr. Bei Racing Bulls hast du es am Anfang gezeigt, aber ich glaube, da hast du in der Fahrerpaarung einfach jetzt auch einen Schritt zurück gemacht. Yuki war nicht konstant genug und ja, jetzt hast du, ja, Hatschar muss sich erst beweisen für mich. Also ich kenne so wenig von ihm und wir haben so viele Rookies und weißt du, es können nicht alle funktionieren und ich kann mir vorstellen, wenn es einem vielleicht passieren könnte, ist bei ihm so ein bisschen die Chance, ja, dass es auch wieder nicht hinhaut.
Ja, er wirkt von den Rookies als der Schwächste. Aber das ist nur, weil ich davor von ihm einfach gar nichts mitbekommen habe. Zu den anderen kann ich meistens ein bisschen was sagen. Bei ihm habe ich halt einfach, für mich war er halt auf einmal da. Von dem habe ich einfach nichts mitbekommen gehabt.
Und wo siehst du, warum siehst du da die Racing Bulls doch noch ein bisschen vor Haas?
Weil es der kleine Bruder, das kleine Schwesterteam von Red Bull ist und ich glaube, dass man sich etwas vom größeren Team abgekupfert hat, was gut funktioniert und dass man deswegen da die Nase vorn hat. Aber wir sehen sie scheinbar alle immer noch hinter den anderen Teams und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es reicht fürs Mittelfeld.
Ja, das glaube ich eben auch nicht. René hat auf Platz 8 dann schon Williams und da, also René hat auf Platz 8 Williams und das finde ich, ja, das ist hart, überrascht mich ein bisschen. Ich habe Williams dann eben auf der 10, 9, 8, auf der 7. Und ja, ich habe mir aber schwer getan im Duell mit Alpine, muss ich sagen. Ich sehe Williams als einen möglichen Aufsteiger der Saison und ich sehe die starken Schritt nach vorne machen. Nicht nur wegen Sainz, sondern auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass man mehr richtig macht bei Williams. Jetzt hast du eine konstante Fahrerpaarung, hast weniger Fragezeichen und ich habe das Gefühl, umso mehr die Zeit vorangeht, ich traue James Walls zu, dass da die richtigen Schritte gesetzt werden und die richtigen Leute an die richtigen Positionen geholt werden, um weiter aufzubauen. Und für mich geht es für Williams eher nach oben, während ich das bei Alpine zum Beispiel schwieriger einschätzen kann.
Da war meine Überlegung, ursprünglich habe ich überlegt, wie ich die Teams jetzt im Mittelfeld ansetze. Ich habe überlegt, ob ich Williams, ich glaube, dass Williams jetzt gerade am Anfang der Saison stärker sein wird als Alpine und Aston. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass was ein großes Problem bei Williams einfach ist, dass sie eine komplett überalterte Fabrik haben und dass es bei denen wahnsinnig lang dauert, Ersatzteile heranzuschaffen oder neue Teile zu entwickeln. Und da gehört so viel einfach von diesen alten Sachen ausgebessert, vergrößert, dass ich glaube, dass Alpine und Aston da einfach dann viel schneller nachrüsten können und dass sie deswegen einfach aufgrund der Tatsache vor Williams sein werden und dass Williams über die Saison leider ein bisschen schwächer, also nachlassen wird im Vergleich zu den anderen zwei.
Ja, das würde ich nämlich genauso unterschreiben, deswegen sehe ich bei Williams eben den 7. Platz. Muss man natürlich sagen, ist ein Fortschritt, letztes Jahr war es der 9. Platz, also nichtsdestotrotz, für mich ist es ein Schritt nach vorne, den sie da hinlegen können.
Klar, würde ich auch so sagen, aber eben, da gehört, wir haben gesehen, kennst du die Fotos von Aston Martin von der Fabrik, wie die über die letzten 2 Jahre praktisch angewachsen ist? Und das siehst du halt überall, bei den ganzen großen Teams wächst ja praktisch die Fabrik, jeder baut irgendwo was Neues dazu, sie wachsen alle weiter. Und bei Williams schaut halt alles so aus wie vor x Jahren. Und das wurde ja auch schon mal vom James, glaube ich, bekrittelt. In irgendeinem Interview, bilde ich mir ein, hat er mal gesagt, dass sie eine Schraube suchen und dass sie die ganzen Sachen nicht am Computer haben, sondern dass der irgendwer da mit ausgedruckten Excel-Listen rumläuft.
Okay,
und,
wow.
Und so, und weißt du, das meine ich mit veraltet. Also da, ja, das dauert halt einfach ewig und da gehören einmal diese alten Strukturen raus und da ist er gerade dabei und ich habe das Gefühl, da dass ich auch sehr viel vom Toto abschauen können, wie das Ganze funktionieren soll und funktionieren kann. Aber natürlich kostet sowas halt auch viel Geld. Und ja, irgendwas, irgendwo musst du dich entscheiden, baust du das Auto weiter oder investierst du dort rein?
Ja, oder bezahlst du einen Carlos Sainz?
Oder bezahlst du einen Carlos Sainz, ja, weil der wird auch nicht günstig sein. Ja. Ja, ist halt die Frage, wie viel, ja, vielleicht geht auch bei der Fabrik einfach gerade nicht mehr und du hast dich dann entscheiden können, okay, wir haben da sowieso das Geld über, was wir übers Jahr nicht ausgeben können, weil wir nicht weiterentwickeln können oder schneller entwickeln können, dann können wir es auch für einen besseren Fahrer ausgeben. Ja, das darf wer anderer entscheiden jetzt.
Ja, René hat eben Williams dann nur auf der 8, hat auf Platz 7 Alpha, er hat noch Alpha Tauri geschrieben, wie wir wissen, sind das die Visa Cash App Racing Bulls. Und dann sind wir ja schon im Bereich 5, 6. Aston und Alpine fehlen ja bei uns noch. Wie hast du die zwei eingestuft?
Ich habe Alpine auf 5 und Aston auf 6.
Ja, René hat das genauso, bevor wir natürlich da jetzt zu den Top 4 kommen, da bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass unsere ersten vier gleichen Teams sind zumindest. Ich habe Aston noch vorher. Ist natürlich schwierig. Ich sehe bei Alpine, bei beiden ist es natürlich eine Fahrerfrage viel für mich. Sie sind, glaube ich, speedmäßig, je nachdem, ungefähr auf Augenhöhe. Ich sehe natürlich Fernando stärker als Pierre.
Ich sehe den zweiten Fahrer.
Dann ist die Frage, ja, dann ist die Frage, und da sind wir wieder bei der Rookie-Debatte, finde ich. Es ist mir zu wenig Selbstvertrauen bei Alpine. Dann hast du dieses Drama, also Drama unter Anführungszeichen, aber du hast natürlich mit Flavio, der irgendwie jetzt schon halb offen mit einem Fahrertausch droht, weißt du, dass da irgendwie ein Colapinto kommt oder wer auch immer, dann ist das irgendwie.
Sind wir uns ehrlich, der wird doch während dem Jahr da drinnen sitzen, die haben eine Ablöse für ihn zahlt.
Also eben, das ist eben. Ja, und das ist für mich dann sowas, das ist schon was.
Ich frage mich halt, warum sie überhaupt dann den Jack in das Auto reinsetzen, weil dann fängt es doch gleich mit dem anderen. Also sie haben viel zu viel für Colapinto gezahlt dafür, dass er nicht in diesem Auto sitzen wird. Jetzt ist die Frage, warten sie ab? Vielleicht warten sie auch einfach ab, wenn Jack Doohan Pierre schlägt, dass sie Pierre raushauen. Vielleicht ist das der Hintergedanke. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil mir
nicht vorstellen.
Pierre einfach zu konstant gut ist. Also Pierre, wenn man den jetzt, ich nehme jetzt nur diese eine Phase raus, diese paar Rennen, die er für Red Bull gefahren ist, wo ihm der damalige Druck, würde ich jetzt sagen, vielleicht noch zu groß war. Aber der hatte bis auf dieses halbe Jahr, hatte denn keine schlechte Saison. Es ist nie, dass ich sage, puh, Pierre, puh, der hat jetzt abbissen oder.
Das fand ich nämlich auch. Der hat damals im Alpha Tauri gut ausgesehen. Er hat, wenn er die Möglichkeit hat, im Alpine gut ausgesehen, siehe Brasilien. Ja, das ist ein Compris-Sieger, weißt du, das ist wie Esteban, das sind solche Fahrer, die hast du vielleicht nicht ganz am Schirm, weil sie halt durch den Rennstall auch gewissermaßen im Mittelfeld hängen bleiben. Aber das sind Fahrer, die können's. Und dass du da jetzt relativ früh einen Rookie herholst, das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Ich habe es gesagt, Fernando schätze ich besser ein als Pierre, aber das heißt, ist nichts gegen Pierre, also in keinem Fall. Ich sehe den auf jeden Fall als einen der besten Fahrer im Mittelfeld, der Mittelfeldteams. Und ja, mich würde es, wie gesagt, das ist eine schwierige Entscheidung. Mich würde es nicht wundern, wenn Alpine es schafft, vor Aston zu landen, weil es natürlich auch eben von der Leistung des zweiten Fahrers abhängt.
Aber genauso sehe ich es auch umgekehrt. Also es kann auch genauso Aston davor landen, ja.
Und das sehe ich dann eben, wenn dann eben auch ressourcentechnisch, autotechnisch vor allem. Denn statt, wir haben gesehen, dass die Aston halt auch, ich habe öfter das Gefühl gehabt, dass ein Aston Martin schnell ist, ein Auto, also dass die so richtig ist, dass die einen Funken haben können als ein Alpine. Ich habe die Alpine noch nie richtig schnell gesehen. Also das ist so ein, sie haben am Schluss dann noch ein bisschen die Kurve kratzen können, die Alpine, die haben so ein bisschen die Saison auch retten können im Laufe des Jahres, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie stärker abreißen als bei Aston, gerade die jetzt so einen Push machen, sehe ich halt die Gefahr größer bei Alpine. Und
ich glaube, dass Alpine da, dass das Flavio sein Ding ist. Er war ja jahrelang Teamchef, er weiß, wie sowas abläuft. Und eben, sind wir uns ehrlich, was ist er denn? Was ist denn seine Stelle? Ist er eigentlich nur Berater? Ich weiß es
er
jetzt gerade nicht, aber.
Er ist Berater vom Board. Also er ist ja nicht, also eigentlich ist er ja, er steht nämlich über dem,
ja, über dem Team quasi. Ich wollte gerade sagen, also eigentlich leitet er das Team ja jetzt.
Den Vorstand berät. Also, und das heißt, ja.
Ich habe schon das Gefühl, dass er, seitdem er da jetzt ein bisschen die Fäden jetzt dran zieht, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich glaube auch, dass das jahrelang nicht geholfen hat, dass Alpine ihr Auto an zwei Standorten baut. Den einen, den Motor dort und den Rest in England. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, das hat kein anderes Team und das hat bei Alpine auch überhaupt nicht funktioniert. Sind wir uns ehrlich. Also ich glaube auch, es klingt jetzt blöd, dass Alpine mit nächsten Jahr mit Mercedes-Motoren fährt. Spricht halt nicht für die Alpine-Marke im Allgemeinen, würde ich sagen. Für den Rennstall, denke ich, ist es wesentlich einfacher. Du hast jetzt alles nur mehr an dem einen Standort in England und kriegst die Motoren hingeschickt, die auch in England produziert werden. Ja, das wird jetzt besser funktionieren. Ob's reicht, ich bin auch gespannt bei Aston zum Beispiel jetzt. Adrian Newey hat jetzt unter der Woche, wir haben es angekündigt, hat jetzt angefangen, offiziell seinen ersten Tag bei Aston gehabt. Und ich bin gespannt, ob der seine kreativen Einflüsse jetzt auch schon dieses Jahr praktisch in das Auto
reinpulvert. Würde mich sehr wundern, wenn er nicht
reinpulvert.
Wenn man das nicht zumindest mal, wenn das nicht über seinen Schreibtisch wandern würde, dass er sich jetzt nur aufs nächste Jahr konzentriert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist schon möglich, dass man dann Updates, die man über das Jahr bringt, dann mal über den Schreibtisch vom Adrian wandern lässt, um sich da mal noch einen finalen Blick zu leisten. Ob er jetzt an der Rennstrecke sein wird dieses Jahr, das weiß ich nicht. Aber, und wenn er sich eben wirklich aufs nächste Jahr konzentriert, was ich wahrscheinlich als empfehlenswert ansehen würde, dass man dann wirklich von Grund auf da seinen Input hat. Aber ja, es kann nicht schaden, ihn da jetzt schon an Bord zu haben für die Saison. Ja, René sieht auch Alpine eben auf Platz 5, Aston auf Platz 6 und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei den Top 4, da wo es natürlich interessant wird. Und ja, Matti, freuen wir es von hinten auf. Wen hast du auf dem vierten Platz?
Red Bull.
Red Bull auf dem vierten Platz, ja. Also es geht weiter bergab. Wo würdest du es jetzt sagen? Liegt das begründet am Auto, an der Fahrerpaarung?
Ich denke, Max wird wieder den Großteil der Punkte einfahren. Und das hat auch Helmut Marko gesagt, dass der X, das Extra ist, was sie haben, ist einfach nur mal Max, der X-Faktor. Ich denke aber, dass man noch immer nicht ganz zufrieden ist. Red Bull hat nicht ganz so zufrieden gewirkt, auch mit den Updates. Sie haben sich das Auto zwar verbessern können, auch mit den Updates in Bahrain, aber es dürfte immer noch zu wenig sein. Also der Red Bull hat für mich einfach dann nicht zufrieden genug gewirkt und ich denke, dass das Auto immer noch schwer zu fahren ist. Man hat schon auch in den Testfahrten gemerkt, dass sich Max wesentlich leichter tut, als Liam das getan hat. Wir werden jetzt rausfinden, ob es wirklich ein reines Checo-Problem war oder ob das ein allgemeines Problem ist und wirklich nur Max dieses Auto fahren kann. Und eben wenn das der Fall ist und Max dann selbst nur mehr ab und zu gewinnt, wird es einfach nicht reichen, dass du mit einem Fahrer ab und zu im Podium mitnimmst und der andere kumpelt nur auf Platz 8 rum. Und das war eben so mein Hintergedanke. Ich glaube, dass Mercedes zum Beispiel jetzt einen größeren Schritt nach vorne gemacht hat, als es Red Bull gemacht hat. Zumindest wirkt es für mich nach den Tests einfach so.
Und ich würde es mal annehmen, dass dann auf Platz 3 Mercedes ist.
Auf Platz 3, genau. Auf Platz 3 wäre bei mir Mercedes.
Ja, ich habe es dann eben andersrum. Ich bin da eigentlich wie letztes Jahr im Finalen, in der finalen Wertung. Ich sehe Red Bull auf der 3, Mercedes auf der 4. Bei Red Bull ähnlich Argument wie bei dir, Max, glaube ich, das wird mehr natürlich den Kurs der Punkte holen. Ob jetzt, ja, Liam ist für mich eine ziemliche Wildcard in dem Auto. Du hast natürlich sehr selten neue Fahrer in den Top 4 Teams, sag mal jetzt vor allem in den letzten Jahren, da haben wir nicht so viel Durchmischung gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was dann wirklich heißen wird für Liam bei Red Bull, ein neuer Fahrer im Red Bull, nach dem ewig eher dieses Checo-Bashing, dem wir natürlich auch ganz vorne mit dabei waren. Nicht so unrecht, sage ich, aber jetzt.
Ich mag Checo persönlich, ich fand
ihn ja, aber jetzt cool, kommt mal aber Butter bei die Fische, jetzt muss auch mal gezeigt werden, dass er für andere es besser macht.
Und natürlich.
Ich bin gespannt, wie Checo das mit Argus Augen beobachten wird und dann am Schluss sagen zu können, ha, schaut's, so, niemand also kann das Ding fahren.
Es wäre für Red Bull wirklich nicht gut, wenn Liam genauso abschneidet wie Checo, weil das ist nicht das, was du sehen willst, und das spricht dann einfach wirklich dafür, dass das Auto eine Kraxen ist. Und natürlich, dass Max ein Ausnahmefahrer ist, wissen wir, das hat er auch in Brasilien, das war eine der besten Fahrten, die ich je gesehen habe in der Formel 1, das war grandios im Regen, und da hat man sein pures Talent gesehen. Da gibt's halt mit diesem Talent auch nur wenige. Wir haben jetzt von den Altmeistern haben wir Lewis noch und Fernando, die ich da wirklich auf diese Ebene schiebe, sind doch die einzigen Weltmeister jetzt, oder? Die einzigen drei?
Ja.
Ja. Ja, und ich bin da jetzt sehr gespannt, dass die ein Auto immer wesentlich besser machen, als es ist, ja, aber das damit reißt in der Konstrukteurweltmeisterschaft einfach nichts.
Genau, und das Einzige, warum ich dann so Mercedes jetzt noch sage, ich glaube, du holst das jetzt nicht unbedingt auf in diesem einem Jahr, wo du jetzt die letzten Jahre vielleicht etwas Probleme hattest oder etwas zu kämpfen hattest mit dem Auto, glaube ich jetzt nicht, dass der Sprung reichen wird. Ich glaube, Red Bull nach so vielen Jahren auch an richtig starker Leistung könnte da dann doch noch den Vorsprung haben, vor allem wenn man was richtig gemacht hat, und das würde ich davon ausgehen, gerade was, wenn man auf die Entwicklung schaut, die man im letzten Jahr gemacht hat, oder eher diese Rückentwicklung, glaube ich, dass der Red Bull noch ein bisschen den Vorsprung haben wird. Und natürlich ist für mich ist auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, nicht, dass ich das jetzt durchprognostiziert habe, jedes Rennen, aber du hast natürlich auch immer noch Kimi, ähnlich wie bei Liam, so, das ist ein Fragezeichen. Sehen wir Kimi siegen in diesem Jahr schon? Sehen wir eine gute Leistung, aber jetzt eine, die nicht die ganz, ganz großen Punkte einfährt. Weißt du, wenn Kimi jetzt eine Saison jetzt nichts gewinnt, das würde mich nicht überraschen. Also ich weiß nicht, was die Erwartungshaltung allgemein ist bei Fans und auch bei Mercedes, aber wenn es jetzt wirklich passiert und der schon Rennen gewinnt, Mehrzahl, gut, auch gut möglich. Ich meine, es gibt einen Grund, warum er im Auto sitzt mit 18 Jahren bei Mercedes und Toto hohe Stücke auf ihn hält. Aber also die Wahrscheinlichkeit für mich ist geringer, und deswegen sehe ich da Mercedes vielleicht doch ein Ötzchen weniger Punkte holen.
Sind wir uns ehrlich, die Erwartungshaltung ist doch ganz insgeheim, dass er da reinkommt wie damals Lewis 2007 und im ersten Jahr Rennen gewinnt. Das ist doch das ist doch genau das Ding, warum du den Jungen da reinsetzt. Und das ist, glaube ich, also ich glaube auch, dass Kimi der Stärkste der Rookies sein wird. Allein medial, was man mitbekommen hat über die letzten 1,5 Jahre, würde ich sagen, ist so das Ding, so das ist das nächste große Supertalent nach Max, wo wir alles sehr gespannt sind. Ich meine, dass er Auto fahren kann, wissen wir, oder haben wir jetzt durch die Formel 2 jetzt schon mitbekommen. Ich bin auch jedenfalls sehr gespannt. Dominiert hat er die Formel 2 nicht, muss man auch dazu sagen.
Ja. Ja, aber er hat auch genug gewonnen, wo ich jetzt sage, natürlich, ja, er ist, wie du sagst, genau, ich würde das unterschreiben, also medial, ohne jetzt auch selber natürlich viel da verfolgt zu haben oder das auch wirklich gut beurteilen zu können in den niedrigeren Rennklassen. Aber die Erwartungshaltung ist groß, aber ich sehe halt bei Mercedes auch autotechnisch aktuell nicht den Stand, dass du da ja gleich für Magie sorgen kannst, vor allem im ersten Jahr, wo du sagst, wenn ich dann irgendwann sehe, der hat dieses unfassbare Renngehen, der hat dieses Renntalent, dann baue ich dem auch so ein bisschen mehr das Auto. Dann kann ich ein bisschen mehr auf ihn eingehen. das wird man dieses Jahr noch nicht gemacht haben können. Und das Wenn, dann ist das für mich etwas, was nächstes Jahr durchaus relevant sein könnte. Aber ja, du hast jetzt wahrscheinlich noch nicht das Auto auf ihn zugeschustert, so dass er komplett davon profitiert und das Team komplett davon profitiert.
Ich bin so gespannt, weil eigentlich, ich bin ganz ehrlich, die Saison 2007 war wegen dem Drama zwischen Fernando und Lewis eigentlich schon ziemlich geil. Und eigentlich, auch wenn ich George mag und Kimi mag, eigentlich wäre es doch ziemlich geil, wenn Kimi da voll einschlägt und einfach auch ein Drama wieder ein bisschen intern ist. Ich mag das, weil sie müssen nicht einfach beste Freunde sein. Das hat es auch einfach zwischen Lewis und Nico war das Ding so. Das gibt schon ein bisschen was, weißt du, da kann es ruhig ein bisschen knispern und knistern, weißt du, das kann schon mal.
Ja, aber das dafür gibt muss viel. Ich finde aber, dafür muss Mercedes besser als Platz 3 sein. Und weißt du, die müssen beide um Weltmeister fahren. Ja, wird es richtig geil. Dann sind die Rivalitäten ja geil. Ja,
natürlich, natürlich. Aber im ersten Jahr, du hast doch ein Gefühl für den George. Der George hat schon reingeschaut, wie, keine Ahnung was, Kimi in seinem Auto gesessen ist. Das hat ihm schon nicht taugt. Jetzt stellt er das vor. Der George hat jetzt auch wieder im Interview gesagt, er hat den Lewis in den 3 Jahren. Na, der Druck auf den Kimi muss ja groß sein, weil er hat den Lewis ja im ersten Jahr gleich geschlagen. Oder 2 von 3 Mal. Also weißt du, da merkst du das schon, dass er, also es steht im George nicht gut aufstoßen. Also, ja, irgendwie, wie gesagt, ich mag den George, aber ich mag auch Kimi. Kimi überhaupt.
Vor allem mögen wir auch Drama.
Natürlich, wir lieben Drama. Aber Kimi ist sehr, in den Interviews, die ich jetzt bis jetzt von ihm gesehen habe, ist so sehr, also erstmal, na klar, er ist jung, er ist 18, aber er wirkt für mich sehr down to earth, gerade für das Alter. Ich meine, die anderen Fahrer wirken schon ein bisschen mehr, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es, weil er, weiß nicht, vielleicht medial noch nicht so in dem großen Rummel war jetzt, mit den großen Teams, aber in den Interviews, er wirkt da so, keine Ahnung, ich habe mal etwas gesehen, da sagt er dann so, da sind er und George um die Lieblingsfilme oder so gefragt worden und dann sagt er halt so, Transformer, weißt du, das ist so, so, weißt du, jeder, weißt du, normal sagt dann irgendwie jeder so einen super gescheiten, tollen Film, weißt du, was ich meine, der irgendwie so, und er wirkt, sagt er halt so diesen plumpen Transformer, halt so, das ist einfach nur Actionfilm halt. Aber das war für mich so normal und, weißt du, da war nicht so groß, da hat er nicht drüber nachdacht, dass ich im Vorhinein Gedanken gemacht, welchen Film er da sagen soll, sondern es war so seine ehrliche Meinung, weißt du, er setzt sich da vom Fernseher und schaut sich da so einen Actionfilm an. Das mochte ich einfach in diesem
Interview. Ja, und da bin ich auch gespannt dann, was du auch sagst dann zur dritten Folge Drive to Survive, darum ging, ja, um diese Fahrersuche, dann, sagen wir mal, im letzten Viertel, da sieht man
kommt
dann
auch viel vor?
Kimi, da wird es dann, ja, da wird es dann konkret, cool. Da war das Netflix-Team dann auch schon bei ihm und ja, da reden wir dann gleich drüber. Und ja, also ich bin auch gespannt. Ich freue mich auch, wenn er natürlich einschlägt, umso mehr richtig gute Fahrer wir da haben. Ich würde ihn nur halt gerne gleich in einem Auto sehen, das über gewisse Zweifel erhaben ist und so, dass wir uns darauf konzentrieren können und nicht sagen müssen, naja, er tut sich halt schwer, weil er in etwas langsamer Auto sitzt.
Du, vielleicht ist Mercedes ja eh ganz vorne, weil vielleicht ist der Ferrari illegal und der McLaren funktioniert einfach nicht mehr.
Ab Spanien, wenn dann die Flexwings weg sind.
Weißt?
Wobei angeblich, also ich habe jetzt gehört, Red Bull hat jetzt schon eine Beschwerde eingelegt.
Ja, bei Ferrari.
Über Ferrari und McLaren. Und da hat es geheißen, ich habe überall nur in den Kommentaren gelesen, Moment, nur die zwei? Der von Ferrari, der von Mercedes, der Flügel, der bewegt sich komplett. Nicht ganz die große Bedrohung gesehen im Mercedes. Aber
naja, oder Christian und Toto verstehen sich jetzt vielleicht besser. Beiden wurde wehgetan, weißt du, der eine hat dem anderen seinen Liebling weggenommen und der andere hat schlecht über ihn geredet.
Das stimmt. Der eine muss den Titel weggenommen, der andere hat einen Fahrer, komm, wir hauen uns jetzt auf den Backen. Das wäre gut, weil jetzt kommen wir auch zu den ersten zwei. René hat Mercedes auch auf 4, genauso wie ich. René hat es aber dann ein bisschen durchgewürfelt, weil der hat McLaren auf der 3, der glaubt, glaube ich, nicht ganz an den Hype, der letzte Saison quasi losgegangen ist. Der hat Red Bull auf der 3 und Ferrari auf der 1, Red Bull auf der 2, Matti. Und wie schaut es bei dir aus? Wer wird Konstrukteursweltmeister 2025?
Ferrari.
Ferrari? Okay, siehst du das ähnlich wie René? Ich habe McLaren auf der 1 und auf der 2 Ferrari. Ich bin, ja, ich glaube an den Hype. Ich bin überzeugt.
Der Hype ist Ferrari.
Ja, aber ich, der vom letzten Jahr, weißt du. Und ich muss sagen, ich habe versucht, auch statistisch natürlich mir zu belegen. Und wir hätten dann 3 Konstrukteursweltmeister hintereinander, unterschiedliche hintereinander. Und das ist sehr, sehr, sehr selten in der Formel 1 tatsächlich. Mhm. Das haben wir nicht oft. So alle 10 Jahre mal hat man das. Das passiert wirklich nicht oft. Vor allem, ich glaube, seit den 70ern, wo es vielleicht ein paar Mal öfter, wo mehr Fluktuation war, wo das öfter vorkommen ist, hast du das 2 Mal gehabt, glaube ich, wie ich nachgeschaut habe. Grob drüber geflogen. Aber korrigierst mich, wenn das falsch ist, aber ich halte das für sehr schwierig hinzubekommen. Du hast natürlich bei beiden diese unfassbar gute Fahrerpaarung. Also das sind, glaube ich, die 2 stärksten Fahrerpaarungen, würde ich jetzt mal sagen, vor der Saison, ohne jetzt die Rookies einzuplanen, in der Formel 1 mit Lando und Oscar und Lewis und Charles. Und ja, ich sehe McLaren da halt jetzt, wenn man den Saisonstart besser hinbekommt, und ich glaube, das Tempo nimmt man mit vom Ende der letzten Saison, den Titel, da ist ein Rückenwind da, und wenn du da über die 24 Rennen performst, glaube ich, dass du da den Titel mit nach Hause nimmst.
Mhm. Ich glaube, dass die Fahrer einen Unterschied jetzt machen bei den 2 Teams. Ich glaube, dass sich die Teams nämlich auf relativ ähnlicher Augenhöhe befinden. Vielleicht am Anfang noch McLaren stärker sein wird. Ich aber glaube, dass wenn es da hart auf hart kommt, sehe ich die Fahrerpaarung einfach bei Ferrari stärker.
Ich finde es nur spannend, weil Ferrari hatte immer eine gute Fahrerpaarung. Carlos war unfassbar solide, hat unfassbar gut Punkte geholt.
Ja, aber es ist kein Weltmeister.
Ja, aber...
Ja, das macht einen großen Unterschied.
Ich finde, Lewis kann nicht so viel mehr Punkte holen, als Carlos getan hat. Weißt du? Mit dem Auto. Dann ist das Auto besser. Das ist okay. Also dann, ja, okay. Ich glaube nur, dass dieser Unterschied nicht so enorm sein kann.
Ich glaube, das ist mental eine... Gerade wir haben es jetzt auch gemerkt, Lando hat sich mental sehr schwierig getan letztes Jahr. Und ich glaube, dass da einfach Lewis ist einer, der da einfach am stärksten ist.
Ja, das Grid. Das glaube ich auch.
Einen großen Unterschied. Ich sehe einfach nur vom reinen Talent her, sehe ich Charles auch stärker als Lando.
Ja, aber da würde ich das, ich sehe den McLaren halt einfach stärker, glaube ich. Das ist, glaube ich, viel, was bei mir im Kopf mitspielt. Die Fahrerpaarung, glaube ich, es ergibt sich nicht viel, weißt du? Ich habe das Gefühl, wenn man es bei McLaren auch smarter macht, mit der, ein bisschen, dass wenn sich herauskristallisiert, wer eine 1 sein könnte. Ich meine, dasselbe Problem kann Ferrari bekommen im Laufe der Saison. Weißt du, wenn es ein knapper Kampf vorne wird.
Natürlich, das kann da natürlich also auch hinten losgehen.
Ich sehe Charles, wenn er wirklich endlich die Chance hat, den Weltmeistertitel zu holen, nicht zurückstecken. Ja,
das ist die Frage. Charles hat damals auch Fehler gemacht. Das ist halt, sie sind leider, also was das betrifft, sind sie alle, also die in diesem Jahrgang, das ist ja George, Lando, Charles, in dieser Generation, da sind sie alle fehleranfällig, wenn sie mal das Auto haben, was wirklich vorne mitfahren kann. Das ist halt leider so. Ich weiß nicht, wieso. Max macht das nicht, Fernando hat das nicht gehabt, Lewis hat das nicht gehabt, aber die anderen irgendwie...
Und ich finde, das ist witzig, weil du das sagst, dass mir heute, wo ich noch ein paar Folgen Drive to Survive geschaut habe, ist mir das auch aufgefallen. Da gab es die Folge über Lando und Max und es gibt die Folge dann auch mit Charles in Monaco. Und du siehst viel bei Lando und sie reden sogar darüber, wie das mental ist und dass die sehr viel auch zweifeln, dann teilweise an sich und Fehler bei sich suchen, was natürlich irgendwie eine gute Eigenschaft ist, aber dich natürlich auch hindern kann und dir natürlich auch, ja, dann vielleicht das Özal-mentale Stärke fehlt dann auf der Strecke. Und das ist etwas, wo ich mir auch gedacht habe, das sehe ich bei Lando und Charles, ja, was du bei Max, Fernando, Lewis, bei solchen Charakteren nicht hast. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, teilweise Oscar könnte das auch noch haben, also diese ein bisschen, so wirkt er zumindest für mich,
ja.
So ein bisschen dieses, möchte es nicht einen Killerinstinkt nennen, aber so ein bisschen eine Abgebrühtheit. Er wirkt zumindest für mich so. Es kann natürlich, da habe ich noch nicht so viele Interviews gesehen, dass das jetzt bestätigt wird. Er war auch noch nicht in so vielen Drucksituationen wie jetzt ein Lando, der dann doch um die Weltmeisterschaft gekämpft hat.
Aber auch beim Fahren merkt man, habe ich das Gefühl gehabt, Lando hat letztes Jahr gefühlt, manchmal war er nicht bei der Sache im Auto. Hatte ich das Gefühl, hat es so gewirkt. Und Oscar war da zielstrebiger.
Einfach. Genau. Aber ich weiß nicht, ob jetzt dann nicht vielleicht ein Knoten geplatzt ist, auch bei Lando, der jetzt, sag ich mal, ein bisschen Sporen verdient hat, gerade durch Duelle an der Spitze und durch, vor allem durch Siege, etwas, was, finde ich, auch wahrscheinlich mental einem Fahrer helfen kann, zu sehen, es klappt und einen Selbstvertrauensboost zu bekommen, anstatt vielleicht, sag mal, so dieses, ich kann's, eben zu, kann ich's, dass da kein Fragezeichen, sondern ein Rufzeichen dahinter steckt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es wird ein enger Kampf. Ich sehe da aber McLaren vorne. Ihr zwei habt Ferrari, während René sogar Red Bull auf der 2 hat. Also es ist, da sieht man, glaube ich, auch an unseren unterschiedlichen, ja, Einschätzungen der ersten vier, dass es kein Rennstall gibt, der da jetzt irgendwie sich ganz klar, zumindest vor der Saison, als Dominator herauskristallisiert. Was, glaube ich, für eine der spannenderen Saison der letzten Jahre sprechen könnte. Also ob es jetzt ein 21er WM-Kampf wird, das möchten wir für Mattis Nerven nicht hoffen.
Es kommt darauf an, um welchen Fahrer es geht.
Naja, ich meine, sind wir ehrlich, Lewis ist wieder, könnte in der Position sein nach deinen Prognosen, dass er sich duelliert. Sei es jetzt ein Max, sei es ein Lando, sei es ein Charles. Also da gibt es viele Kandidaten, die in dieser Rolle schlüpfen könnten. Wenn es natürlich noch ein Dreikampf wäre oder so, es wär noch besser. Also haben wir bis jetzt, glaube ich, in der Overtake-Zeit zumindest auf jeden Fall noch nicht gehabt, dass es mehrere Kandidaten gibt für den Weltmeistertitel auf der Fahrerseite. Da können wir eigentlich gleich rübergehen. Auf der Fahrerseite, ich weiß nicht, wie viel hast du da vorbereitet? Ich habe jetzt nicht alle durch.
Nein, ich habe mir die ersten drei
rausgepickt. Ich habe es dann noch so, um noch ein bisschen zu überlegen, um zu schauen, was würde das dann auch bedeuten, nämlich für meine Konstrukteurs. Das muss ja natürlich zusammenpassen mit dem, was ich bei den Konstrukteuren habe und was ich da auf der Fahrerseite habe. Ich muss sagen, ist mir sehr viel schwerer gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
Warte, ich mache gerade die Top 4 auf meiner Liste. Ich habe sie, glaube ich, relativ schnell so. Damit ich keinen jetzt auslasse von den Top 4. Okay, ich habe die Top 4, habe ich.
Also Plätze 1 bis 4 oder die Top 4 Teams?
Die Top 4 Teams habe ich jetzt auch.
Also die Top 8 quasi.
Genau, in meiner Fahrerwertung jetzt ausgeweitet. Ja.
Es ist unfassbar schwierig, fand ich, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir weniger sicher als bei den Konstrukteurs, wo ich mir das Gefühl habe, das könnte so passieren. Die Wahrscheinlichkeit, finde ich, dass es bei meinen Fahrerdings richtig ist, ist natürlich irgendwie wilder. Machen wir es kurz, Schmerzlos, wen hast du ganz oben?
Ganz oben, das ist,
wer wird
wie sagt man so schön, das ist die Nummer 8. Es ist auch ein bisschen so der Wunschgedanke an dem Ganzen, dass der Lewis seinen 8. Titel holt in Rot.
Hatten wir das nicht letztes Jahr auch schon?
Ja, natürlich ist es der Wunschgedanke, aber letztes Jahr waren wir dann noch, ich meine, es ist dieses Jahr wesentlich realistischer als letztes Jahr es ist, weil da ist uns Red Bull ja relativ, gerade am Anfang auch um die Ohren gefahren, also das war schon, ja, nein. Wenn das Auto hinhaut, glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Allerdings natürlich, wenn Ferrari das Auto hat, kann es natürlich genauso sein, dass Charles seinen ersten Titel holt. Es ist wahnsinnig schwierig. Bei mir war es halt jetzt einfach dieser Wunschgedanke, dass er sich den Titel holt.
Visualisieren, ich meine, es ist etwas, was Formel 1-Fahrer auch tun, also dürfen wir es als Fans auch machen. René schließt sich dir an, ich glaube, der hat ein ähnliches Vorangehen. Hat auch noch Forza Italia und ein Pferde-Emoji dazu geschrieben, also durch den Lewis-Wechsel ist er jetzt, glaube ich, ganz auf Seiten der Roten. Lewis, er auf der 1, Lewis bei dir auf der 1 und ich muss sagen, bei mir auf der 1 ist es Lando. Passend natürlich zum McLaren-Konstrukteurstitel sehe ich Lando vorne. Ich glaube, dass es jetzt erreichen kann, vor allem auch wegen dem Auto. Ich sehe, ja, dass McLaren ein gut funktionierendes Werkel ist, um es ein bisschen österreichisch zu sagen, dass da jetzt wenn das über die ganze Saison konstant abläuft, dass sie da den Fahrertitel auch noch einheimsen können. Was ich glaube, schon letztes Jahr möglich gewesen wäre, wenn das eben von vornherein funktioniert hätte. Waren die Red Bull wirklich in die Bredouille bringen konnten, speedmäßig, auch teilweise streckenmäßig auf dominant sein konnten, was ich, finde ich, bei den anderen Teams so ein bisschen jetzt nicht gesehen habe, dass die so ein Rennen richtig dominiert haben. Das waren dann so besondere Leistungen, während McLaren da ordentlich Druck gemacht hat. Und ich sehe das jetzt übergreifend dann auch für diese Saison. Und damit wäre Lando auf Platz 1. Und ich muss sagen, ab dann ist es für mich unfassbar schwierig, das vorherzusagen. Wen hast du auf der 2?
Ja, das, ich weiß nicht, ob es vielleicht wen überrascht. Ich habe Oscar.
Oscar auf der 2, gar nicht Lando als besten McLaren-Fahrer, sondern Oscar. Das Duell, also für dich ist das WM-Duell Lewis-Oscar?
Ich glaube, dass es sein wird Lewis-Oscar-Charles. Das ist auch meine Top 3,
Lewis-Oscar-Charles. Okay. Ja. Das ist lustig, ich bin weniger auf dem Ferrari-Dings und ich tue mir sehr schwer. Ich habe Max da auch noch drinnen in den Top 3. Ich glaube nicht, dass der Red Bull so stark abfallen wird, dass Max nicht Top 3-Fahrer-WM-Potenzial ist. Dafür ist er zu gut und dafür war auch Red Bull einfach zu gut. Dafür ist die Basis zu stark. Ich tue mir nur schwer. Sehe ich ihn auf der 2, sehe ich ihn auf der 3. Vor allem, ich habe Ferrari auf der 2. Also wo sind dann die Ferrari-Fahrer? Also es ist für mich ein irres Wirrwarr, muss ich sagen. Ich hätte ja am liebsten, meine Top 3 wäre eigentlich Lando, Max, Charles. Rein statistisch ist es äußerst unwahrscheinlich, aus dem einfachen Grund, dass in den letzten 10 Jahren in den Top 3 immer zwei, also außer letztes Jahr, zwei Fahrer aus einem
Team.
Vom selben Team sind. Weil es zumindest immer ein starkes Team gab. Das war wirklich bis auf letztes Jahr, bis 2015 zurück, immer der Fall. Und damit tue ich mir dann schwer zu sagen, geht sich das aus? Aber ich muss es so tun, weil für mich ist das so ein enges Feld, also ich sehe Lando, Max, Charles. Und bei dir wäre es eben Lewis, Oscar, Charles. Genau, du würdest der Statistik recht geben mit deiner Konzentration mit dem Ferrari. Und der René glaubt auch ganz fest an Ferrari mit Lewis Max Schal. Der sieht da noch den Red Bull etwas erstarkt. Ja, wie gesagt, das ist, mir ist es sehr schwer gefallen. Ich habe danach Oscar, ich habe Oscar sehr viel überlegt, ist er in der Top 3 ähnlich wie so also auch hoch. Denke aber dann, dass der Ferrari, dass sich die McLaren irgendwo die Punkte wegnehmen. Weißt du, das ist so ein bisschen das Problem. Wenn du so einen starken Lando hast, fehlen richtig gute Punkte bei Oscar. Und ich glaube, man wird sich irgendwann darauf einigen, dass man Lando unterstützt. Und das ist natürlich dann auf Kosten immer des zweiten Fahrers. Wie siehst du denn jetzt, wo würdest du die Mercedes und dann noch so den Rest einordnen?
Also ich hab
die Red Bull-Fahrer vor allem.
Ich habe auf Platz 4 Max. Ich habe ja auch Red Bull als viertstärkste Kraft. Ich habe Max auf 4 und Liam habe ich auf 8. Ich glaube, dass da der Unterschied einfach sehr groß zwischen beiden Fahrern ist. Und dass eben Max Punkte holt. Ich glaube aber, dass der Red Bull eben einfach wesentlich schwächer ist als der Ferrari und der McLaren. Ich habe Lando dann auf Platz 5. Dann habe ich George und Kimi und dann eben Liam. Also die beiden Mercedes Fahrer sehe ich doch schwächer. Also ich möchte damit sagen, dass ich eben sehe, dass der Max eben, ich möchte zeigen, dass der Max eben sein Extra rausholt und eben stärker sein wird als die Mercedes-Fahrer. Ich glaube aber, dass das Mercedes-Team im Gesamten das stärkere Paket ist als das Red Bull-Team und deswegen vielleicht dann ein bisschen mehr Punkte abknabbert. Ich glaube nämlich auch, wenn man sich das Ende der letzten Saison anschaut, also oder gerade die zweite Hälfte, wo Red Bull dann einfach nur mehr einmal gewinnen konnte, in Brasilien, der Max, dass da Mercedes oft viel mehr Punkte geholt hat, als es eben Red Bull getan hat und Red Bull einfach sehr viel davon gelebt hat, dass der Max eben am Anfang so stark war und die ersten Rennen alle gewonnen hat. Also, ja.
Und in Katar hat er auch noch gewonnen.
Okay. Ja. Aber das sind halt auch, es sind zwei Rennen von sehr vielen. Also, wie gesagt, also ich glaube, dass es jetzt dieses Jahr nicht mehr ausreicht, im Max seine Stärke für ganz vorne.
Ja, nein, es ist ein nachvollziehbarer Punkt. Man, geht vor allem eben davon aus, dass das Auto halt ja, eingeholt wird und überholt wird von der Konkurrenz. Ja, ich habe es ähnlich, für mich ist noch so Liam Kimi, das Duell wird interessant, das wird für mich eine Autoentscheidung sein, auch viel.
Die könnten tatsächlich oft beieinander sein, das wird genau. Interessant.
Das ist dann für mich auch so
Duell für sich entscheidet.
Ja, und ich glaube, es ist für Kimi nicht schlimm, wenn er das Duell verlieren würde. Ich sehe mehr Potenzial natürlich in ihm, allein durch das Versprechen, das medial und vom Team her kommt. Liam ein bisschen mehr in der Beweisform und ja, ich glaube, das Team wird sich viel um Kimi kümmern, wird es ihm so angenehm wie möglich machen, während Liam in einer Beweissituation ist. Er muss liefern, habe ich das Gefühl. Bei Red Bull natürlich immer wegen Dings, also dass da natürlich immer das Eis dünn ist, wenn du nicht performst. Und er ist jetzt aufgestiegen und ich glaube, die Erwartungshaltung ist groß. Und er muss es größer als jetzt. Die Pflicht ist größer als bei Kimi, würde ich sagen. Und deswegen, ich sehe ein Stückchen vorne, aber George auch über Liam. Ja, und Lewis ist für mich auch, er ist einer, natürlich, wenn nicht der beste Rennfahrer der Formel 1-Geschichte. Aber es ist trotzdem ein neues Team, nach so vielen Jahren, neues Auto. Ich bin gespannt, ob er gleich performen wird. Ich sehe Charles vor ihm. Beide jetzt noch nicht auf Weltmeisterkurs. Aber ist natürlich nichts, was ich nicht in 2026 dann ändern kann. Gut. René hat uns nur die Top 3, er hat Lewis, Max, Charles eben, also auf jeden Fall auch ein Roter da in der Hinsicht. Und wir werden natürlich möglichst eben, wenn nicht zur Sommerpause, auf jeden Fall am Ende nochmal auf unsere Prognosen zurückblicken, um zu schauen, ob wir da richtig vorhergesagt haben. So, und wir sind schon sehr weit fortgeschritten in dieser Folge, deswegen würde ich jetzt sagen, zum letzten Punkt werden wir noch einen Blick auf Drive to Survive werfen, weil natürlich nächste Woche ist dann schon Australien und wir kommen eigentlich dann wirklich nicht gut dazu, darüber zu reden, deswegen werden wir noch, würde ich sagen, verlieren wir noch ein paar Worte dazu. Einleitend, Matti, 7. Staffel Drive to Survive, es ist ja immer noch, also going strong, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob jetzt medial der Hype immer noch so groß ist wie früher. Und wie ist das denn bei dir so? Ist das jetzt in Staffel 7 etwas, was wirklich so dazugehört? Wenn es jetzt nicht mehr gäbe, würdest du es vermissen? Ist das wirklich so ein guter Einstieg in die Formel 1? Oder baut es ein bisschen ab jetzt über die Jahre für dich?
Ich weiß nicht, dieses Jahr habe ich mich doch mehr darauf gefreut. Die ersten zwei Folgen haben mir auch besser gefallen als die letzte 6. Staffel, muss ich schon zugeben. Ich weiß nicht, ob man es braucht, um mit der Formel 1 klarzukommen, ob es ein guter Einstieg ist. Es ist halt schon noch wesentlich mehr Drama, als wenn man sich die Rennen einfach so anschaut und das Ganze miterlebt. Das wird schon sehr aufgepauscht, das Ganze. Aber ja, ich fand, es hat sich letztes Jahr viel getan, einfach in der Formel 1 über das Jahr. Gerade, dass wir unterschiedliche Gewinner hatten, unterschiedliche Teams, Fahrerwechsel, viele Verträge waren ja aus. Wir hatten das mit Christian Horner. Also ja, das Jahr war voll und irgendwie ist es für mich, ich finde es jetzt gerade einen netten Einstand vor dem ersten Rennen, auf was ich mich irgendwie sehr freue schon, irgendwie da jetzt so eine Woche Drive to Survive zu schauen davor. Schon cool, irgendwie. Dieses Jahr freue ich mich wirklich drauf.
Ja, ich schließe mich dir an. Ich muss auch sagen, wenn man zurückblickt auf die Saison, gerade im Vergleich zur Vorsaison, wo ich, glaube ich, nicht mal alle Folgen dann noch schlussendlich geschaut habe, es hat sich irgendwie mehr getan. Es gab wirklich mehr Spitzen, sage ich mal, was Berichterstattung auch angeht und was Interesse angeht an besonderen Highlights auf und abseits der Strecke natürlich. Dort ist ein spannenderen Kampf um die Konstrukteurs-WM. Und hattest natürlich Off-Track-Drama, du hattest Vertragsentscheidungen, das sind alles Punkte, die auch behandelt wurden, wo ich sage, man pickt sich da schon Highlights raus, das machen sie schon ganz gut. Ich hatte bis jetzt eben, du hattest eben so Storylines, unfassbare, natürlich, das sind Storylines, die schreien nach Netflix, wenn du zum Beispiel einen Charles Leclerc hast, der in Monaco dann das Rennen gewinnt, dass du das aufbaust, nachdem er jahrelang gestruggelt hat, quasi der Fluch, das Heimrennen endlich zu gewinnen. Es ist natürlich schwierig, wie du sagst, ist es etwas, mit dem man gut in die Formel 1 reinkommt? Vielleicht, aber ich glaube, du brauchst dann doch noch einen gewissen Grad an Vorwissen, um da wirklich involviert zu sein, in 40 Minuten jetzt diese Schal-Story dir anzuschauen. Es ist schwierig, sich in diese Rolle zu versetzen, wenn du gar keine Ahnung hast davon. Aber ich meine, wir wissen, wie es ausgeht. Das ist so ein bisschen, was willst du mir verkaufen? So,
Spoiler nix.
Soll ich dir spoilern, wer den Monaco Grand Prix gewinnt? Vor 9 Monaten. Und du hast halt auch diese Folge, wo es dann um Carlos Sainz geht, also eine ganze Folge um die Vertragsentscheidung von Carlos Sainz, zu welchem Team geht er. Und ich finde, da sind dann auch Stärken. Ich weiß natürlich, für wen er sich entscheidet am Schluss. Das musst du mir keinen Fake-Spannungsbogen aufbauen. Ich muss da nicht sehen, oh, geht er dann zu Alpine, geht er zu Sauber oder geht er zu Williams? Wie wird es wohl ausgehen? Also, das weiß man. Man sieht es auch am Anfang in der ersten Folge. Also, es ist auch irgendwie, das wird auch thematisiert. Aber man kriegt Einblicke, man kriegt, wie schwierig diese Entscheidung dann auch war und mit wem er alle geredet hat. Und solche Sachen sind dann das, was ich mir verspreche davon. Es sind dann immer nur so, sage ich mal, 10 Minuten pro Folge, die mir dann wirklich so diesen Background geben, den ich während der Saison schon nicht habe. Aber wir sind auch sehr gut informierte Formel 1-Fans. Wenn mein einziges Wissen über diesen Sainz-Transfer zu Williams dann ist, das Einzige, was ich weiß, er fährt jetzt bei Williams und alles andere, na gut, dann kriege ich das sehr viel mehr heraus. Aber wir wussten ja, mit wem er redet, wir wussten, was für Themen es gibt. Deswegen, sage ich mal, ist für uns das Interesse, das wir daraus ziehen, vielleicht etwas kleiner als gut informierte Formel 1. Ich möchte jetzt nicht sagen Journalisten, aber Fans und Berichterstatter. Deswegen, wir informieren uns ja mehr als der Durchschnittsfan vielleicht. Deswegen, ja, ist vielleicht die Menge klein, aber man kriegt ein bisschen mehr Eindrücke, man kriegt gute Aufnahmen natürlich vom Rennen, wobei das sind die mich immer weniger interessieren, mich interessieren mehr das Drumherum. Und ja, du lernst die Persönlichkeiten dahinter auch ein bisschen kennen. Und für mich ein James Walls wird da auch noch sympathischer, weil der einfach eine so unaufgeregte, ruhige Art hat, die ich irgendwie schätzen weiß. Kriegst natürlich irgendwie die Flavio Briatore, kriegt die Bösewichtrolle irgendwie zugeschustert. Und ja, es ist gleichzeitig hast du aber natürlich, du hast die zweite Folge ja eh gesehen in der zweiten Folge. Also dieses Lando-Max-Duell, das da ja aufgebaut wird. Also, dass du da einerseits hast, ja, du hast Max, dem alles wurscht ist, der Rennen fährt, um zu gewinnen, der auf alles scheißt und dann haben sie ernsthaft eine Montage, wo Lando mit Welpen spielt, um ihn da irgendwie als den ultimativen Good Guy darzustellen. So. Die Storyline halt auf seinen ersten Sieg hast. Aber come on, jetzt. Ja, du musst es nicht so in diese Lager aufteilen.
Das stimmt. Was ich noch sagen wollte, ich finde das einen guten Punkt, den du erwähnst, das, was mir auch sehr gut gefällt, ist die Backstory. So Einblicke, die man sonst bei dem Renntag und Rennverlauf nicht mitbekommt. Ich bin nicht der größte Lando-Fan, aber was ich zum Beispiel dann mochte wieder, was man sonst nicht mitkriegt, ist, dass er nach dem Grand Prix scheinbar mit seiner Mama telefoniert hat.
Genau,
das,
ja.
Das ist so was, was du sonst nicht mitbekommst. Einfach, und das ist wieder ein Einblick, der mir dann gut gefallen hat, eben, weil mehr einfach im Hintergrund dann die Kameras dann dabei waren und man einfach von einem Fahrer dann ein bisschen was mitkriegt, was sonst in der Öffentlichkeit nie dabei wäre. Was man auch beim Lando mochte unter Anführungsstrichen, man hat ihn da also als dieses Partytier hingestellt, ich meine, ja. Und dann ist dieses, die Fotos, die man sieht, ist alles von demselben Boot-Dings, wo er ja. Mit dem Klasse.
Das ist das eine Mal und dann gibt es ja. Ein zweites Mal, gab es noch mal mit Max, denn irgendwo, ich glaube, in Vegas oder irgendwo gab es ja auch noch irgendwas, aber das ist das eine Mal, ja, das wird so
aufgebaut.
Er ist der Partyboy, er hat ein Partyboy-Reputation, aber ich so, hat er? Ich weiß nicht.
Habt ihr den Jensen Button damals mitverfolgt?
Der jetzt auch relativ häufigen Auftritt hat, irgendwie.
Ja, stimmt, der war auch jetzt
dabei. Der ist jetzt wirklich auch in den Folgen, die ich gesehen habe, öfter vorgekommen.
Naja, ist halt der Jensen. Ja. Ich mach den Jensen Button immer. Aber ja, das war ein Partytier, ja? Ja.
Also, ein bisschen, also, ich tue mir ein bisschen schwer, also, was den Aufbau der Folge angeht, was ich ehrlich gesagt sehr unangenehm finde, ist immer diese wo die Situation erklärt werden muss und sie überlassen das immer die handelnden Personen machen. In der Folge 1, also diese Autofahrt, das Gespräch zwischen Christian und seiner Frau, Gary, unfassbar unangenehm, weil es so gestellt wirkt.
Ja.
Aber sie müssen ja erklären, was gerade die Situation ist. Dann hast du...
Es hat so gewirkt, es liest sie einfach diesen Text gerade vor ihr ab.
Ja, komplett, einfach. Komplett. Ja. Du hast ein ähnliches Problem in Folge 3 zwischen Toto und Susi. Du hast das bei
Folge Gespräch, 5. Das habe ich dann habe ich den Anfang nämlich gesehen, weil so redet die Susi nicht. Wenn man sie schon ein paar Mal am Balkon meinst, du gleich am Anfang der Folge oder so. Ja, so redet einfach so Susi Wolf nicht. Also gerade wenn man sie schon ein bisschen mittlerweile kennt man Susi Wolf einfach, so redet sie nicht. Also das ist halt auch so, das stimmt, das ist was wehtut beim Schauen.
Ja, du holst dann wirklich alle ab. So, ja, und hat sich jetzt George in dieser Saison als Nummer 1 bewiesen oder weiß nicht, ja, und diese Formel 1 ist nun mal ein großer Konkurrenzkampf. Das ist ein Ehepaar, die reden doch nicht so miteinander. Über so Banalitäten oder du hast dann Charles mit seinen Freunden auf der Yacht und der eine sagt dann auch so, ja, ein Monegasse, der Monaco gewinnt, das wäre wild, da würde ein National, würde ein Feiertag machen. Wie fühlst du dich dabei? Also, was? Normaler Pro-Talk auf der Yacht, alles klar. Also, ich meine, ich verstehe, es ist notwendig, um so eine Folge, dass sie funktioniert, weil du musst die Leute abholen, aber ich weiß nicht, ob man das... Dann lass das doch Will Buxton machen, der dann wieder sagt, wenn du als Erster startest, hast du einen guten Ausgangspunkt. So, okay, danke, Will. Zurück ins Studio. Nein, aber es ist jetzt natürlich ein bisschen Gehate und so, aber es ist natürlich, wir sind natürlich nah dran, wir kennen sehr viel Material, aber es ist dann, ja, für uns sind dann eben diese Hintergrundmomente cool. Und ich finde auch in Folge 1, wo dann, glaube ich, Lewis Carlos fragt, das ist natürlich gleich bekannt, es ist von Anfang an so ein Aufmacher, dass Lewis zu Ferrari geht. Und dann fragt halt Lewis während der Pressekonferenz Carlos, ja, hast du schon mit Toto geredet und so, weil natürlich da interessant sein könnte. Und Carlos halt dann so ehrlich so, ja, nein, er hat sich noch nicht gemeldet und das heißt wahrscheinlich, er hat wenig Interesse und bla bla bla. Das sind so, das kriegst du nicht mit während des Saisons, dass natürlich die Fahrer darüber reden, was passiert und sich gratulieren oder Alex, der sagt so, ja, gut für Lewis Bankkonto. Bank
Account, ja.
Alex sowieso ganz große Sprücheklopfer in dieser Staffel, also da hat ein paar ganz gute. Und ja, das sind solche Sachen, die schaue ich es und dafür nehme ich mir auch die Zeit, dass ich halt diese 10 Folgen schaue, die dann, ja, wie lange dauert eine Folge? 40 Minuten unterschiedlich,
glaube ich. So
38 bis 45 Minuten um den Dreh. Das kann man auf jeden Fall machen. Gerade als, also, ja, ob das alles hängen bleibt und so, und ob es jetzt sehr viel Neues gibt, sei dahingestellt. Aber eben, ich mag es dann auch, wenn sie dann eben jetzt so ein bisschen Williams haben sie, also James Falls haben sie vor allem jetzt in der Folge mit Karl über Carlos Sainz sehr viel verfolgt. Dann hat man den Team Representative von Sauber gesehen. Ja, der musst du mir auch unbedingt schreiben, wenn du dir Folge 4 anschaust.
Okay.
Was du zu dem Typen sagst. der ist Italiener durch und durch. Ja, das sind so manche Sachen und ein paar Sprüche klopfen, so irgendwie so Jack Dohan, der irgendwie sagt, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt jugendfrei ausdrücke, aber Carlos Sainz ist die, ja, wird da irgendwie im Paddock rumgereicht und so, ist halt so ein bisschen eine flapsige Art, also das auszudrücken, weil halt gerade alle Carlos wollten damals. Naja, es lohnt sich auf jeden Fall, glaube ich, auch diese Saison wieder. Es ist jetzt, glaube ich, jetzt nichts, was im Vergleich zu den vorherigen Staffeln Bäume ausreißt. Und ich weiß nicht, ob es mir nicht lieber wäre, wenn man wirklich etwas konsequenter das Jahr verfolgt, ein bisschen mehr von der Formel 1-Saison mitbekommen würde. So den Spannungsbogen der Saison, nicht nur so sich so diese Sachen herauspickt. Ich habe das Gefühl, das war früher ein bisschen anders. Aber ich meine, gut, das war dann sowas wie das Lewis-Max-Duell, das hat man eigentlich die ganze Staffel durchgetragen. Weil einfach der Spannungsbogen die ganze Saison da war. Das fällt schwer, wenn du halt Red Bull dominiert, dann ist McLaren wieder gut und trotzdem ist Max eindeutig Weltmeister. Also es ist natürlich, ich hoffe, dass wenn jetzt diese Saison eine spannende wird, dass du den Spannungsbogen auch wirklich von Folge 1 bis Folge 10 so durch die Saison tragen kannst und man da vielleicht ein bisschen weniger auf einzelne Storylines wie Charles gewinnt in Monaco eingehen kann. Aber gut, das werden wir dann natürlich am Ende der Saison sehen. Und Matti, wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, wir sind doch am Ende der Folge, oder? Gäbe es noch was von deiner Seite?
Nein, nicht viel.
Nicht viel, aber noch genug, um so auf die 2 Stunden zu kommen, Matti.
Nur, wir brauchen, was uns fehlt, die Tipps für Australien.
Oh, du hast natürlich absolut recht. Ich kann auch gleich, wir hoffen natürlich, dass wir es im Laufe der Saison immer schaffen, aber möglichst oft, dass wir uns zumindest von René die Tipps holen, seine Tipps. Für ihn ist das, und eigentlich ist es auch einfach, oder ist es nicht einfach unser Weltmeistertipp? Ist es bei dir anders?
Ja.
Wirklich? René tippt Louis Max Schaal, Fahrer WM, genauso wie der sein Tipp für Australien. Und du hast dann etwas anderes.
Ich habe Oscar Schaal und Louis.
Oscar Schaal, Louis, okay. Okay. Oscar Schaal, Louis.
Ja. Was tippst du?
Ja, ich finde eigentlich die Idee, einfach meinen Fahrer-WM-Stand natürlich zu tippen, weil ich glaube, es ist
das ganze Jahr.
Machtverhältnis. Das ist ja ein Wahrscheinlichkeitsding. Ich weiß jetzt nicht, wer besonders gut in Australien wäre bei den aktuellen Autos. Also, letztes Jahr hatten wir den Carlos-Sieg, aber da hatten wir noch das Ausscheiden von Max. Ja, komm, ich sag Lando Schaal. Lando Schaal Oscar. Ich sag Lando Schaal Oscar. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon wirklich sehr. Auch das 5 Uhr aufstehen wird, also 5 Uhr wach sein für den Grand Prix, wird wild. Aber jetzt kann es losgehen. Jetzt habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich heiß. Ich hoffe, ihr auch da draußen. Und ich hoffe, ihr seid dann auch heiß, nächste Woche unsere Rennanalyse zu hören, die dann natürlich am Dienstag wie gewohnt rauskommt. Unsere Tipps findet ihr dann auch noch vor Rennstart auf Instagram @overtake_df1podcast. Könnt uns gerne Feedback auch da lassen per Nachricht oder ihr meldet euch per Mail overtakef1@gmx.at und natürlich auf allen bekannten Podcast-Plattformen, wo man kommentieren kann, Spotify zum Beispiel, bewerten, gerne 5 Sterne auf Spotify geben. Freuen wir uns sehr und ja, rührt euch und freuen uns auf Feedback. Und wir freuen uns natürlich, euch nächste Woche auch wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund. Und Matti?
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
Ciao. Ciao.